herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast für uns. Bei uns ist Professor Dr. Nina Springer. Sie ist Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster und betreibt dort den Schwerpunkt Journalismusforschung. Und sie stellt sich euch jetzt einmal kurz vor.
Nina Springer ist mein Name. Ich bin Professorin an der Universität Münster, Professorin für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung.
Und auf der anderen Seite, ihr kennt sie bereits, sitzt Luz Gabe.
Ein schöner guten Morgen. Hier bin ich wieder und ich bin so froh und so glücklich, dass Sie da sind, Frau Dr. Springer, Frau Dr. Professor.
Wir können auf die Titel sehr gerne verzichten.
Frau Springer.
Heute möchten wir mit euch über die Wirkungsweise von Medien sprechen. Massenmedien haben einen unfassbar hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig sind sie in den letzten Jahren heiß diskutiert und immer wieder ein bisschen in Verruf gebracht worden. Dabei erfüllen sie wichtige demokratische Aufgaben. Sie stellen Argumente objektiv gegenüber. Sie machen den Lesenden damit die Chance möglich, die eigene Meinung zu bilden. Und gleichzeitig stehen soziale Medien mit einfachen Einbahnstraßenrhetoriken dem gegenüber. Den ersten Punkt, den wir heute besprechen möchten, die Rolle der etablierten Medienhäuser und wie kommunizieren sie in die Gesellschaft, welche Inhalte bringen sie zutage und neigt mitunter die Schlagzeile zur emotionalen Beeinflussung der Menschen. Wie immer darf unser Gast als erstes antworten. Wir sind gespannt.
Ich nehme einfach gleich mal die letzte Frage auf. Die Frage danach, ob Schlagzeilen emotionalisieren. In Deutschland sind die Medien ja zum einen kommerzielle Produkte und zum anderen öffentlich-rechtlich finanziert. Das mal so als die zwei extremen Pole quasi oder als die zwei üblichen Finanzierungsformen. Und natürlich müssen Medien nachhaltig wirtschaften, müssen Geld verdienen, wenn sie entsprechend kommerziell organisiert sind. Das heißt, sie müssen Leute dazu bringen, diese Nachrichten auch zu kaufen, sei es an der Ladentheke oder auch über ein Abonnement. Das heißt, das ist eine Logik, die ist einfach da inhärent und entsprechend gibt es ja auch dieses ich weiß nicht, ob Gleichgewicht das richtige Wort ist, aber entsprechend gibt es auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja einfach eine gesicherte Einnahmequelle hat durch die Gebührenfinanzierung. Also es ist aus meiner Sicht nachvollziehbar, aber auch vermutlich nicht ganz fair, die Medien dafür anzugreifen. Es gibt ja auch Medienethik, die entsprechend versucht, das auch auszubalancieren. Also JournalistInnen werden ausgebildet und entsprechend auch geschult, indem dass sie sich ethisch verhalten sollen und dieses Clickbaiting entsprechend auch begrenzen sollen. Aber natürlich ist es einfach Teil der Logik, Geld verdienen zu müssen.
Und es sind ja trotzdem Recherchetechniken, Sie haben es kurz angesprochen, es sind Ausbildungen, die Journalisten, Journalistinnen werden, denen wird beigebracht, wie sie sachlich und objektiv über Thematiken zu berichten haben. Glauben Sie, dass Social Media dazu beiträgt, dass der Wahrheitsgehalt der öffentlichen Medien dem ein bisschen im Wege steht, dass beispielsweise dem wird die populistische Aufmachung von Nachrichtenverbreitung im Gegenzug zu der, Sie haben es gerade schon kurz genannt, die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja sehr stark in der Kritik sind, da sind häufiger Begriffe wie Lügenpresse gefallen.
Also natürlich gibt es ein gewisses Konkurrenzverhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und kommerziellen Medien. Beide müssen irgendwie die Menschen erreichen. Ne? Selbst ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss sich irgendwie legitimieren und muss dafür sorgen, dass die Menschen auch bereit sind, dieses Angebot mitzufinanzieren und zu bezahlen, zu tragen. Deswegen kann man nachvollziehen, dass soziale Medien auch entsprechend genutzt werden als Ausspielkanal und entsprechend Techniken auch übernommen werden oder dass JournalistInnen sich dann natürlich auch ein bisschen angleichen in dem, wie sie Schlagzeilen formulieren. Soziale Medien sind ja eigentlich nur Ausspielkanäle oder sind nur Ausspielkanäle. Das heißt, sie werden von JournalistInnen genauso genutzt wie von UserInnen. Und hier haben wir natürlich auch UserInnen, die entsprechend strategisch Nachrichten platzieren. Oder ich würde nicht Nachrichten sagen, ich würde eher den Begriff Information oder entsprechend Miss- oder Disinformation benutzen. Das können zum Beispiel auch politisch finanzierte und bezahlte UserInnen sein, die entsprechend etwas betreiben, was man Astroturfing nennt, also wo man einfach dann den Eindruck erwecken will, dass eine bestimmte politische Strömung gewaltiger ist, als sie eigentlich ist de facto, oder entsprechend das als politischen Einflusskanal nutzt. Das kommt natürlich alles irgendwie bei mir an als UserIn. Also ich bekomme gleichermaßen Journalismus rein, wie auch Nachrichten von meinen Freunden, Bekannten, wie auch möglicherweise Nachrichten, die platziert worden sind oder Informationen, die platziert worden sind. Das heißt, Journalismus und oder wenn wir von Medien sprechen, finde ich es immer schwierig, weil ich denke, man muss genau differenzieren, von welchem Medium spricht man. In meiner Wissenschaft sprechen wir entsprechend von Massenmedien oder klassischen journalistischen Medien und sozialen Medien und betrachten zweitere tatsächlich eher als Plattform, als Ausspielkanal.
Das ist eigentlich schon sehr schön, dass ich das auch, diesen Unterschied jetzt so deutlich höre, dass Sie sagen, also in dem Sinne Massen, der Masse und so weiter und so fort, die natürlich oft wirklich nicht belegt sind, ohne Informationen teilweise und teilweise sehr oberflächlich sind. Also ich finde das eine schwierige Zeit, weil es jetzt auch noch mehr auf die Wahrheit kommt. Und ich glaube, dass der Journalismus noch besser und noch schwieriger wird, aber auch interessanter, weil ich weiß, wie wichtig das wird. Also vor der Wahrheit, vor der Echtheit Denkmal an Fake News. Ich denke, dass die normale Medien, die man kennt von und so weiter, dass das auch wichtig wird, auch die, wenn die bezahlt werden, dass man auch da guckt, dass man nicht nur, ich sag mal, die kleine Gruppierungen immer anspricht, in dem Sinne alles das, was nicht läuft, das ist ja auch, was ich in meinem Buch geschrieben habe, aber es ganz wichtig wird, dass man auch versucht, mal auch die andere Seite mehr zu Wort zu kommen zu lassen. Wenn man immer nur diese kleine Gruppierungen im Mittelpunkt stellt und immer wieder wiederholt, ist es natürlich für viele, und da kommen wir auf die emotionelle Geschichte, etwas, was ich meine, was man einfach übernimmt, weil man denkt, das ist so und so weiter, wenn das andere nicht gezeigt wird oder nur kurz gezeigt wird. Und ich denke an was ganz anderes, was überhaupt nicht mit Politik zu tun hat, aber ich denke zum Beispiel, vor Jahren war das zum Beispiel mit der Magersucht, dass man diese Puppe hatte oder diese Figuren hatte, wie wichtig ist, dass immer in den Medien kam, dass das wohl das Idealbild war, an wie viel Magersucht da nachher entstanden ist. Das Gleiche ist so etwas mit Gewalt, wenn ich jetzt denke an die vielen Spiele. Und ich denke auch eigentlich so ein bisschen an den Porno, weil es ist auch so viel mehr geworden, dass man also denkt, dass alles so normal ist. Und man auch viele Menschen da erreicht in den Emotionen. Und ich denke, Medien wird immer wichtiger für mich und auch in der Politik, dass man die Wahrheit auf der Suche sind nach der Wahrheit, auch wenn es mal vielleicht etwas ist, was dann nicht gut verkauft wird. Aber auch dieses Positive mal auch zu zeigen, was so alles schon erreicht wurde ist. Das ist meine Idee.
Wahrheit ist natürlich ein großer Begriff.
Ja.
In den Ethikkodizes zum Beispiel steht wahrheitsgemäß informieren. Also das tun, was man bestem Wissen und Gewissen nach publizieren kann. Ja, wir nennen die Zeit ja auch Post-Truth, also irgendwie eine Zeit nach der Wahrheit, was sich nachvollziehen kann als Begriff, aber natürlich auch schwierig finde, weil schlussendlich gibt es ja trotzdem einen Konsens, auf den wir uns einigen können, auch wenn es unterschiedliche Perspektiven auf etwas gibt. Sie haben auch den Begriff Fake News erwähnt. Wir versuchen den tatsächlich, oder ich zumindest, in meiner Arbeit zu vermeiden. Also da würden wir eher auf die Begriffe Miss- und Disinformation zurückgreifen, weil der Begriff Fake News lanciert ist und entsprechend ja auch eine, ja, einen diskursiven Gehalt mitbringt. Einen bewertenden Gehalt ist ja auch vor allem genutzt worden, um die Medien, vor allem die US-amerikanischen Ostküstenmedien, zu delegitimieren. Und entsprechend, glaube ich, der Begriff Miss- und Disinformation, also Missinformation als etwas, was unabsichtlich geteilt wird zum Beispiel, aber was sich im Nachhinein herausstellt als nicht wahr, um den Begriff nochmal zu verwenden, und Disinformation als gezielt lancierte, ja, als Kampagne, als Information, die verfälscht, verzerrt oder auch nicht wahr ist und entsprechend politischen Interessen beispielsweise dient.
Ja, sehr schön.
Wie würden Sie das einschätzen, diese gestreute Desinformation, die ja auch beispielsweise über Twitter oder jetzt X sehr häufig genutzt worden ist? Donald Trump seinerzeit war sehr gut. Sie haben die amerikanische Problematik gerade angesprochen. Wie sehen Sie die Lage in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt, rückblickend auf die letzten 10 Jahre betrachtet, wo wir vermehrt damit konfrontiert waren, dass Desinformationen über soziale Medien, über Kurznachrichtendienste geteilt worden sind?
Also meiner Wahrnehmung nach, oder das, was natürlich das Ganze schwierig macht, ist überhaupt die Identifikation. Also beispielsweise nutzt oder werden Bots, beispielsweise automatisierte Bots oder teilautomatisierte Bots, genutzt, um solche Nachrichten rauszuknallen in die Welt. Und es ist extrem schwierig, selbst für die Plattformen festzustellen, welche User-Handles, also welche nutzenden Namen tatsächlich reale NutzerInnen sind, und natürlich auch, wie dahinter die Vergütungsstruktur beispielsweise ist, ne? Ich kann ja, wenn ich bei diesen einschlägigen Unternehmungen arbeite, von denen Geld beziehe, dann weiß das ja die Plattform nicht notwendigerweise, was ja auch dazu führt, dass Plattformen sich da oft auch entsprechend zurückziehen vor der Haftung, was das Ganze ja für die Plattform auch sehr bequem macht, in Anführungszeichen. Also es ist unglaublich schwer zu festzustellen, wer denn eigentlich politisch in einer problematischen Form Nachrichten oder Informationen in die Welt sendet. Und ich denke vor allem, vielleicht ist das aber auch eine Verzerrung des Forschungsfeldes, also das sind Aktivitäten, die man vor allem in Zeiten der Wahlen und oder der Krisen sieht, ne? Also beispielsweise wurde auch viel von diesem, ich habe es vorher erwähnt, AstroTurfing festgestellt, auch schon früher, was die Situation in der Ukraine anging. Also entsprechende Aktivitäten seitens Russland oder aus Russland finanzierte Aktivitäten. Für Deutschland selber ist mir jetzt zumindest nichts gewahr, was mich wahnsinnig vorsichtig macht, und oder ich habe den Eindruck, dass einfach auch was ist, was die Medienbildung in den Griff kriegen muss, in Anführungszeichen. Also wir wollen ja auch keine Zensur und oder Zensur, also keine Zensur, die nicht gedeckt ist von Recht. Ne? Wir haben ja verschiedene Punkte in Deutschland, die wir aus historischen Gründen, verschiedene Symbole oder Meinungen, die wir aus guten Gründen in Deutschland auch unter Zensur gestellt haben. Aber genau, innerhalb des Rechtsrahmens wollen wir auch nichts begrenzen. Also ich persönlich glaube, dass das relativ schwierig ist, das mit Gesetzen groß zu bekämpfen, beziehungsweise halte viel von dem von der Idee, die Medienbildung, die pädagogische Ausbildung von jungen Menschen dazu fördern, dahingehend, dass man entsprechend solche einseitigen Nachrichten, politisch problematischen Nachrichten auch erkennt. Also vielleicht ist auch ein bisschen zu wenig Forschung dazu da. Es gibt viel Forschung im Bereich USA oder Brexit, was diese Einflussnahmen angeht. Für Deutschland kenne ich jetzt tatsächlich keine spezifischen, heißt aber nicht, dass es die nicht gibt natürlich.
Aber ich dachte gerade an etwas, was er jetzt so sagte mit dem Brexit, ist für mich und der USA eigentlich auch mit dem Wahl und so weiter, wie eigentlich auch Medien dann eigentlich gebraucht oder missbraucht wieder. Oder das ist zum Beispiel diese israelische Gruppe, die Schorsche. Das ist von CDF, Spiegel, Zeit und so weiter, sind das wirklich mehrere Journalisten, also ich glaube 30 oder 40 Journalisten, die herausgefunden haben, dass sie wirklich über zehntale Jahre schon Wahlen manipulieren, auch viele Unwahrheiten schreiben und so weiter und so fort, aber dass das auch gegen Bezahlung geht. Dass es teilweise von, wenn man das auch gelesen hat von Kenia, da denke ich immer, wie traurig das ist, dass das eigentlich alles über die Medien läuft und wie schwierig es für die Medien jetzt auch wirklich wird, die Wahrheit zu sagen und wirklich wie manipulativ viele beschäftigt sind, um eigentlich auch die Medien da benutzen. Das ist für mich eigentlich etwas Trauriges, wenn man das jetzt sieht über all die Jahre, was da passiert ist. Und wenn man das dann auch sieht, so wie man es in der Ukraine und so weiter, wenn man sieht, wie man spricht als ein Putin oder ein Trump, dass das alles diese extreme Geschichte ist, dass es also wirklich nur um sich selbst geht und nicht um den Mensch überhaupt dahinter. Aber es wird so getan, als ob. Und das ist für mich einfach als Laie, ich bin ja keine große Mediengeschichte, aber ich finde schon sehr schmerzhaft zu sehen, wie alles unterwandert ist. Das tut mir eigentlich sehr weh. Und das muss ich ehrlich sagen, ist auch die Suche nach der Wahrheit für mich immer wieder. Und wir haben jetzt dieses Jahr 300 Jahre Kant, wunderschön. Und er ist ja diejenige, die eigentlich die Suche nach der Wahrheit immer als sehr wichtig gefunden hat. Und vielleicht können wir da ein bisschen wieder hinkommen, dass man vielleicht auch nicht nur diese Argumente und so weiter wirklich nur nicht einseitig, aber negativ behaftet, weil man es vielleicht besser verkauft, aber vielleicht auch zu sehen, wie wichtig ist, dass die Wahrheit verkauft wird, welchen Einfluss auch Medien haben auf eine ganz große Masse von Menschen. Und wenn man nur an diese Wahl schon denkt, was alles gewesen ist, dann bin ich, also hoffe ich, und ich hoffe auch, dass hier demnächst wegen der Europawahl und Wahlen, die jetzt auch im Osten vom Land stattfinden, muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich, dass da wirklich unheimlich aufgepasst wird, dass da nicht manipuliert wird.
Nehmen wir den Gedanken einmal mit. Luz, du hast es gerade schon kurz reingebracht, die bevorstehende Europawahl. Die Desinformation, die eventuelle Gefahr, die sich durch politische Szenarien ergibt, bezüglich des Rechtsrucks in Europa. Glauben Sie, das wird einen Einfluss haben in der in den Wochen vor der Wahl, was kommunikative Beeinflussung der potenziellen Wählerschaft in Europa betrifft?
Das ist eine gute Frage. Ob die Europawahl da so auf dem Schirm von diesen Akteuren ist, also ich glaube, dass die nationalen Wahlen wahrscheinlich höher bewertet werden, weil man da ja auch klare Öffentlichkeiten hat, die man adressieren kann. Und auch klare definierte Einflussmöglichkeiten, wäre jetzt meine unqualifizierte Meinung dazu. Aber es wird sicherlich spannend zu sehen sein. Und da bin ich auch sicher, da wird es dann entsprechende journalistische Begleitung und auch Forschung dazu geben. Was ich total spannend finde, zwei Punkte auch, die damit sich gut verbinden. Sie haben gerade den Begriff manipulativ erwähnt und auch die Frage danach, inwiefern Medien genutzt werden oder benutzt werden. Ich finde das total interessant. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin und als solche sieht man diese Spannungsfelder immer auch sehr, sozusagen, die stechen klar heraus. Ne? Die Frage, ab wann wird Beeinflussung manipulativ? Oder ne, als schlussendlich wollen ja alle Parteien Menschen überzeugen. Und ab wann ziehen wir die Grenze als Gesellschaft und sagen, ab hier ist es eigentlich außerhalb dessen, was wir als ethisch vertretbar oder argumentativ vertretbar ansehen. Ne? Also so die Frage, weil eine Beeinflussung versucht sicherlich jede und jeder Spitzenkandidatin. So, man will ja Stimmen gewinnen. Aber an irgendeinem Punkt ist das entsprechend missbräuchlich. Und so sich auch darauf zu verständigen oder auch eine Diskussion darüber zu führen, ab wann ist es eigentlich missbräuchlich. Das finde ich einen spannenden Punkt. Und der zweite Punkt, die Medien zu benutzen dafür, das führt natürlich auch weiter und schließt eigentlich auch ganz, ganz gut an das an, womit wir eingestiegen sind, ne? Mit der Frage nach dem Clickbaiting. Also als kommerzielle Güter oder als kommerzielle Unternehmungen müssen Medien dafür sorgen, dass sie finanziert werden können. Und die Frage ist, was passiert in Zeiten, in denen die Abonnementzahlungen für Zeitungen ganz stark rückläufig sind, in Zeiten, in denen der Journalismus im Internet sich wahnsinnig schwer tut, sowohl mit Paywalls wie auch mit Werbeplätzen. Also der Journalismus, wenn er kommerziell organisiert ist, hat immer weniger Ressourcen zur Verfügung, um immer mehr leisten zu müssen eigentlich. Ne? Also gerade wenn wir über soziale Medien und Desinformationskampagnen sprechen. Also was tun wir als Gesellschaft, um Journalismus die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, hier auch entsprechend den Job zu tätigen, den man tätigen muss? Und es gibt ganz interessante Vorschläge, zum Beispiel Abonnements für journalistische Produkte, beispielsweise bei der Steuer angeben zu können. Ne? Also zu sagen, dass es was Gemeingut ist und entsprechend auch steuerlich entlastbar. Oder auch, wenn wir in die skandinavischen Länder schauen, mit den Pressesubventionen oder Mediensubventionen. Also die Frage, finde ich, durchaus müssen wir uns als Gesellschaft durchaus stellen, was ist so ein Journalismus wert und wer oder wie bezahlen wir dafür?
Das ist ja in der Tat eine Sache, die es dann auch wirklich wieder viel über Geld natürlich geht. Und ich denke immer wieder, dass für mich als jetzt normaler Bürger könnte ich mir vorstellen, dass ich ganz gerne auch eigentlich nicht nur dieses Negative bekommen, weil ich ehrlich gesagt es nachher austue, weil man es nicht mehr sehen kann. Das ist das was ich merke, wenn man dann über Politikverdrossenheit spricht. In dem Sinne kann man es teilweise, weil es viele Wiederholungen sind. Und dann denke ich, ich kann es einfach nicht sehen. Es tut auch teilweise echt weh. Für mich ist das deswegen also immer wieder mit der wertschätzenden Erkundung, die ich in meinem Buch habe, was ist das Beste, was wir sein können, was den Sinn stiftet, und das immer zu gucken nach das Positive und nicht immer nach das Negative. Will man also auch in den Medien weiterkommen, bin ich auch der Meinung, wie wichtig wird auch diese, ich sag mal, das umgekehrte Mal darzustellen. Das habe ich ja soeben so erzählt, wenn eine Frau Weidel mit ihr Finger so deutlich und so was Hässliches sagt, als diese Regierung hasst Deutschland, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man den Finger sieht und wenn man einmal den Finger umdreht und man drei Finger weist auf sich selbst, dann ist das für mich, wenn ich ein Medien bin, das auch mal in Frage zu stellen. Was hat sie da gemacht? Sie stellt sich selbst in Fragen. Sie eigentlich, sie deutlich zeigt sie, was sie ist und was sie hat und wie sie denkt. Sie ist es diejenige, die hasst. Und das ist das, was ich so wichtig finde, dass auch den anderen Menschen, also ich, nicht nur ich, aber ganz deutlich auch dem Masse auch sehen kann, was das bedeutet, wenn sie den Finger weist auf. Und das hat Trump auch jetzt gemacht. Und das ist das, was ich immer wieder meine, dass man einfach auch den Mut hat, mal Dinge, ich sag mal, auch psychologisch nachzufragen, was da läuft. Weil für mich als Bürger ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Putin, sowohl als auch ein Trump, hochnarzisstisch. Und was das Wort narzisstisch bedeutet, sehe ich nirgendwo als normaler Mensch. Dann, dass man weiß, dass die stets die Überlegene sind, die sie nie verlieren können. Viele Dinge, die einfach laufen, warum sie so sind, wie sie sind. Und für mich ist das nicht irgendwie, würde nicht sagen, das hat mit Nicht-Wahrheit zu tun oder das hat mit Beeinflussung zu tun. Für mich ist das auch immer mal zeigen, der andere Seite zeigen. Also dieses Ganze mal umdrehen und eigentlich auch mal gucken, was man vielleicht Menschen, eigentlich, dann komme ich auf eine Verantwortung, auch Menschen mal zeigen, was es sein könnte, was der andere da sagt. Ist das so? Wenn man ein Weidel sagt, dass er aus der EU ist, möchte mit Frau Le Pen, dann möchte ich mal sehen, was das bedeutet. Was das bedeutet, wenn ich wirklich sage, ich gehe aus der EU. Jeder weiß über den Brexit, wie es gelaufen ist. Wir brauchen nur an 8 Grenzen in Deutschland, mal daran zu denken, wie es mit dem Lastverkehr ist, mit den Zollpapieren und so weiter. Es wird nicht möglich sein. Und diese Idiotie, und auch wirtschaftlich das, was es bedeutet. Und dann denke ich immer, diese Idiotie könnte man einfach auch mal deutlich zeigen, auch durch Fotos. Weil die meisten Menschen gehen auch über das Sinnliche in den Sinne. Und dass man das mal auch mal deutlich sagt, was bedeutet das für uns alle. Aber nicht nur stehen lassen in Wörter, aber vielleicht auch in Fotos und so weiter. Das sind so für mich immer Möglichkeiten, wie man vielleicht auch noch Medien noch, progressiver macht oder vielleicht eigentlich auch interessanter macht. Und da geht es immer wieder, da ist so viel Vertrauensverlust gewesen. Und wenn man das mal umdreht, ich hoffe, dass dann wieder Vertrauen zurückkommt, in dem Sinne, dass man auch zeigt, gerade zum Beispiel von der EU, was alles extrem gut gelaufen ist schon. Und nicht nur, was nicht gut läuft oder was schwierig ist. Weil ich bin begeistert von einer EU, sicher mit vielen Dingen, was noch passieren muss und viele Sachen, was nicht gut läuft. Aber ein KI, das Richtlinie schon habe von einem KI, weltweit die erste, die das gemacht haben, ist noch niemand, die das gemacht hat. Und das muss auch, weil KI wird für uns schon sehr wichtig. Und gerade auch in den Medien, wie wichtig ist, dass wir unser eigenes Ich oder unser eigenes Erschaffenes wirklich auch schützen. Und das ist wichtig.
Nehmen wir abschließend den Punkt von Verantwortung nochmal mit auf und blicken auf die Europawahl. Was können wir alle tun, was können die Medien tun, um, politikwissenschaftliche Szenarios entgegenzutreten, dass Europa von rechts unterwandert wird? In Deutschland ist es die AfD, in Frankreich ist es Maria Le Pen, Italien, die Niederlande, Polen. Es sind viele Länder, die gleiche Probleme haben. Abschließend nochmal eine kurze Einschätzung von euch, was wir alle gemeinsam tun können, wo die Medien unterstützen können, um diesem Szenario entgegenzutreten.
Gute Beispiele wurden gerade schon genannt. Ich glaube, wenn wir drüber nachdenken, wer profitiert eigentlich von Europa? Ich war am Wochenende in der Schweiz Skifahren und fand das sozusagen zu wissen, dass ich jetzt jedes Mal bezahlen muss, wenn ich telefoniere oder wenn ich ins Internet gehe. Da merkt man das ja ganz direkt, was so ein gemeinsamer europäischer Wirtschaftsraum auch Positives bedeutet. Jetzt ist die Frage, also wie viele Leute erleben das? In meinem Beruf ist es normal, dass ich also ich habe in Schweden gelebt zum Beispiel einige Jahre, aber das ist nicht die Realität von vielen anderen Menschen. Also Europa ist, glaube ich, von vielen Menschen zu weit weg, einfach um das wirklich zu erleben. Und das ist natürlich auch eine privilegierte Position, die ich da habe, die ich da durchaus auch für mich selber reflektieren muss. Ne? Ich beurteile das aus einem ganz anderen Blickwinkel wie viele von uns. Und ich glaube, auf irgendeine Art und Weise muss man Europa erlebbar und erfahrbar machen für diejenigen, für die das zu weit weg sich anfühlt. Das kann der Journalismus sicherlich leisten. Die Idee finde ich super, zu zeigen, was sind eigentlich ganz konkrete Punkte, wo Europa das Leben von jedem und jeder besser macht. Und was wäre, was sind die Szenarien, wenn das nicht mehr so ist? Also sollten JournalistInnen definitiv aufnehmen. Ne? Und trotz allem glaube ich, dass es wichtig ist, auch immer wieder die eigene Position zu reflektieren und auch Verständnis zu haben dafür, dass das für manche Leute sehr weit weg wirkt. Und die natürlich entsprechend das auch in ihre Wahl ausdrücken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen gewissen Kern von ProtestwählerInnen gibt, ne? die einfach unzufrieden sind mit dem, wie es gerade läuft. Und da muss man hinschauen und hinschauen, wie man eine Gleichverteilung auch hinbekommt. Ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass es eine wirtschaftliche Ungleichverteilung gibt, diese Privilegien gibt, die manche genießen. Und da, glaube ich, kann der Journalismus auch wirklich, wirklich noch mehr dazu beitragen.
Das ist, denke ich auch, aber Sie sagen, Sie sind zu weit weg. Ich habe natürlich sehr viel an Grenze gelebt. An der Grenze, das ist natürlich was ganz anderes. Da ist ja eigentlich, die Grenze ist immer der Nabel der Geschichte. Aber ich fand es so extrem schön, wenn man erzählt, seit 1969 man in Amsterdam noch nicht mal Deutsch sprechen konnte. Aber für mich war das eigentlich immer wieder wichtig zu sehen, was an Grenze passiert ist. Dass man es jetzt selbstverständlich findet, dass man in beide Krankenhäuser, ob man in den Niederlanden oder ob in Deutschland, das wird ja auch zusammengearbeitet, aber das sind nur Beispiele. Für mich sind wirklich die Bürger in dem Sinne in Europa die wichtigste Figuren, und an der Grenze ist sehr viel gemacht worden. Es ist extrem viel erreicht worden. Aber für mich ist das Europa weit weg, wenn man dann zum Beispiel jetzt so nah weit weg kann es nicht sein, wenn ich denke an den Bauernproteste. Den Bauern, wie sie das fühlen und so weiter. Also das ist in allen Ländern gewesen. Also auch in Portugal, in Spanien und so weiter. Also ich denke gerade, dass man sehr viel mehr machen muss vor Europa, weil ich meine, es muss mehr Europa geben statt weniger. Und das ist so ein bisschen meine Sache. Und das ist auch so, was können wir tun? Und das ist das, was wirklich sehr wichtig ist, ist einfach wählen gehen. Weil ich finde, wie mehr eigentlich Stimmen kommen, wie weniger dann auch vor den AfD in dem Sinne durchkommt, gerade auch der Rechtspopulistisch. Wichtig ist, dass wir Stimmen geben. Und das ist einfach, das kommen wir auf die Demokratie. Und wenn wir wirklich Demokratie wollen, bedeutet es nicht nur, das ist eine Pflicht, fast Stimme zu geben, weil ich finde, wir haben nicht nur Rechte, wir haben auch Pflichten. Und diese einem Mal wirklich sich einzusetzen in so vielen Jahren, ist das für mich das Allerwichtigste ist, wirklich wählen gehen. Und wie mehr wir das machen und wie in allen Ländern, wie es möglich ist und nicht, dass es nur wieder um die 40% ist, es muss wirklich über 50-60% sein. Wollen wir wirklich etwas tun, gegen die Rechte wollen wir wirklich etwas tun, also in dem Sinne, dass wir Demokratie behalten, unsere Freiheit, Frieden und wirklich die Demokratie für mich auf ein Spiel steht, jetzt bei diesem Wahl, wichtiger als je.
Darf ich noch, das würde ich total unterstreichen, also Rechte und Pflichten, wirklich wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist, dass man selber einen Anteil dran hat und tragen muss. Ich glaube auch, ich muss das ein bisschen spezifizieren, weil Sie total recht haben, ne? Das Positive, was Europa uns bringt, ist für manche Leute vielleicht zu wenig erfahrbar in ihrem Alltag. Also das Negative dann immer ganz konkret, absolut. Aber das, was Europa uns bringt. Und ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht geschichtsvergessen werden und unsere eigene Rolle, also die Rolle unseres Landes und unsere Geschichte auch nicht vergessen, in dem, welche Konflikte es auf der Erde gibt und warum es die gibt, weil das sozusagen auch mit einbezogen werden muss. Das sind ja auch entsprechende Hypotheken, ne, die wir auch weltgeschichtlich haben und wo wir unseren Anteil dran haben. Und ich habe manchmal Angst davor, dass wir vergessen, was denn unser eigener Beitrag dran ist, sei es Waffenexporte, sei es Einmischung, koloniales Erbe und so weiter.
Ganz schön. Stimmt. Dankeschön.
Vielen Dank. Die heutige Folge neigt sich dem Ende. Wir bedanken uns bei Frau Nina Springer, wir bedanken uns bei Luz und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Dankeschön.
Danke. We'll be right back.